man wird hier nie so schnell sein wie eine agile Brand auf dem Markt. Wird eine Versicherung nie schaffen, nie. Da glaube ich nicht dran. Aber wir können uns gut in eine Lücke platzieren, die als Partner agiert. Ne? Also in Partnerschaft mit den sich schnell bewegenden Gesundheitsmarken, da ist noch viel Luft nach oben. Das wird in Deutschland, gerade in Deutschland, total getrennt gedacht.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute geht's mal wieder ums Thema Krankenkassen. Krankenkassen stehen vor einem riesigen Transformationsdruck. Digitalisierung, Kundenzentrierung und neue Services ist, was Krankenkassen umtreibt. Gleichzeitig wollen sie junge Zielgruppen gewinnen, die Krankenversicherung oft als lästige Pflicht eher sehen. Heute sprechen wir mit Dr. Friederike Escher-Brecht. Sie treibt bei der Barmer die digitale Transformation voran. Und sie sorgt dafür, dass die Organisation von klassischen Silos zu einer matrixbasierten Struktur kommt. Mit dem Ziel, bessere digitale Produkte und personalisierte Services für Kunden und Kundinnen zu liefern. Also, Friederike zeigt uns, wie Transformation und Digitalisierung beim großen Versicherer funktionieren können. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hallo Friederike, schön, dass du da bist. Du hast dir vorgenommen, bei Barmer die digitale Transformation voranzubringen und das auch zu einem großen Teil natürlich über digitale Produkte und Services. Erzähl uns doch zum Anfang ein bisschen was darüber, wie dein Alltag so aussieht bei der Barmer und was deine täglichen Challenges und Aufgaben sind.
Okay, ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich auf das Gespräch, bin schon ganz gespannt, wo es hingeht. Ja, was mache ich bei der Barmer? Ich bin eigentlich Service-Designerin und habe bei der Barmer vor 6 Jahren gestartet, war vorher im Agenturumfeld und leite jetzt seit 2 Jahren eine Abteilung, die heißt Extraleistung. Extraleistung ist so ein ganz kryptisches Wort, kann man schwierig erklären. Eigentlich geht es darum, ganz runtergebrochen, neben dem Beitrag Services auf den Markt zu bringen, um die Krankenkasse wettbewerbsfähig zu machen. Und gerade bei jungen Kunden. Die Abteilung ist relativ neu, 2 Jahre. Und wir sind wirklich so von null gestartet. Wir hatten ein Büro, ein paar Computer. Wir haben das ganze Team neu aufgestellt. Das ist 50-50 aufgestellt. 50% aus der Krankenkasse, 50% aus dem Agenturumfeld. Und da geht es wirklich tagtäglich darum, neben der ganzen Produktentwicklung auch das Kulturelle zu behandeln und die Prozesse so zu gestalten, dass wir alle gut zusammenarbeiten können, in der Barmer gut zusammenarbeiten können. Und das merkt man im Großen und Ganzen, das merkt man aber auch jeden Tag.
Wir fangen heute mal mit einem nach dieser Einführung mit einem kleinen Icebreaker an. Du bist ja Expertin für Transformationsprojekte. Du hast dich am Hasso-Plattner-Institut weitergebildet. Ja, das ist ja schon die Königsklasse, auch was das Thema angeht. Und dann du kommst auch aus der Agenturwelt, hast Erfahrung in der Agenturwelt und dann kommst du in so eine Versicherung rein, wie die Barmer. Ja? Gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt muss Barmer wirklich digital neu denken, sonst verpassen wir die nächste Generation an Kundinnen und Kunden?
Ja, den gab es auf jeden Fall. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Vielleicht vorab, du hast gerade gesagt, ich bin Transformationsexpertin. Das bin ich eigentlich gar nicht so wirklich. Da bin ich reingerutscht. Also ganz eigentlich komme ich aus der Kinderklinik. Ich habe Medizin studiert, habe in der Kinderklinik gearbeitet und bin dann in die digitale Produktentwicklung vor circa 20 Jahren gegangen, als man in Berlin viele Medizin-Startups gegründet hat, die Medizin-Software gebaut haben. Und mit dem Schritt hatte ich dann auf einmal auch mit Pharmafirmen und Krankenkassen zu tun. Also ich konnte mich langsam an das Krankenkassengewerbe gewöhnen. Ich habe das lange aus der Agenturwelt betreut und bin dann, wie gesagt, wie gerade erläutert, vor 6 Jahren richtig zur Barmer gewechselt. Und diesen einen Aha-Moment hatte ich, dass die Barmer wirklich was machen muss in Richtung Digitalisierung ist. Eigentlich mit Gründung der Abteilung Extraleistungen, da unsere Aufgabe ist es ja, digitale Services zu entwickeln. Und es war relativ schnell klar, dass das nicht reicht, um erfolgreich zu sein. Also es reicht nicht, einfach digitale Produkte zu bauen, sondern die digitalen Produkte müssen auch über ganz neue Verkaufswege an die jungen Kunden. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, wenn wir jetzt nicht größer digital denken, also nicht nur einfach eine Abteilung haben, die Digitalprodukte baut, sondern auch Richtung neue Go-to-Market-Kanäle denken, dann bekommen wir ein Problem.
Jetzt kann ich mir vorstellen, zu den Punkten, die du gerade angesprochen hast, kommen wir später nochmal. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass so eine Organisation mit einer langen Geschichte, wie so eine Krankenkasse, das ist ja auch ein Umdenken im Kopf, das du da anschieben musst, aber nicht nur im Kopf, sondern eigentlich musst du ja auch in der Organisation ein bisschen was anders machen. Ich weiß nicht, ob diese Abteilung extra Leistung, ob ihr da freie Hand hattet, was auch das Organisationsdesign dieser Abteilung sozusagen angeht. Also was hast du da vorgefunden? Ja, bist reingekommen, hast um dich herum die Silos betrachten dürfen? Und wie hat sich das jetzt auch über die Jahre entwickelt und wie hast du vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Barmer da zumindest in dem Bereich so ein bisschen von den Silos wegkommt, wenn das der Fall ist?
Ja, ich bin ja auch in diese richtige Organisationsstruktur auch ein bisschen reingerutscht. Ich habe angefangen bei der Barmer I, die Barmer I als Innovation Hub. Es war wie so ein Satellit, der um die Barmer an sich gekreist ist. Wir waren relativ außen vor. Das wurde dann im Nachgang auch ein bisschen problematisch. Wir haben, glaube ich, gute Services entwickelt in der Barmer I. Wir haben auch immer geschaut, dass wir Experten aus der Krankenkasse reinholen in diese Serviceentwicklung. Dann haben wir nach unseren Prozessen, die wir von außen kennen, die Digitalprodukte entwickelt, haben die als MVP auf den Markt gelegt. Die ersten Messungen waren gut. Also wenn es gut war, manche waren auch nicht gut, aber wenn es gut war, ging es dann in die Überlegung, wie implementieren wir in die Barmer rein. Und dann gab es so eine Sollbruchstelle, dass wir es nicht geschafft haben, die gut zu übergeben. Dass sie wirklich dann lang andauernd sich am Markt gehalten haben oder weiter iteriert sind oder wurden. Das war im Prinzip dann auch so meine Motivation reinzugehen und diese Abteilung zu übernehmen, dass man diese Sollbruchstelle schafft. Dass man schafft, MVPs in so einer Organisationsstruktur wie der Barmer zu bauen, zusammen zu denken, am Markt zu halten, zu messen und zu iterieren. Und dann waren wir ja mittendrin in der Organisationsstruktur und standen davor, wie schaffen wir das? Und im Prinzip war es auch ganz gut, dass wir nicht wirklich wussten, was da auf uns zukommt. Wir sind relativ klein gestartet, haben mit relativ kleinen MVPs angefangen, die erstmal stark unterm Radar gelaufen sind, auch bewusst, damit wir es erstmal hinkriegen, uns als Team zu finden und haben dann aber auch innerhalb der Organisation erstmal viel mit extern gearbeitet, auch bewusst. Und als wir dann die ersten Zahlen hatten, dass die MVPs gut waren, dann ging es dahin, das Unternehmen ein bisschen mehr zu uns zu rücken, dass wir ein bisschen Beistand bekommen, auch von den anderen Silos, dass sie uns Experten reinschicken in die Teams. Und dann fängt es an zu ruckeln. Das ist ja auch ganz klar, weil die anderen Bereiche einfach anders arbeiten als wir. Und dann ist, glaube ich, der Trick, den man mit sich selber vereinbaren muss, dass es okay ist, dass es ruckelt. Das ruckelt dann einfach. Und dann geht es los, wie kriegt man es hin, Teile, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man immer nur sagt, Teile der Organisationsstruktur für die Produktentwicklung hinzurücken zu einer Art Mini-Matrix. Ich sage das wirklich, kleine Matrix. Also das ist ja, man braucht das ganze Unternehmen nicht umwälzen. Ne? Das ist auch gut, dass man das immer so sagt. Also wir brauchen nur kleine Teile, die gerade für uns wichtig sind. Die müssen wir implementieren. Es gibt Kernschnittstellen, die bei jedem Produkt vorkommen. Und dann merkt man, je nachdem, was für ein Gegenüber man hat, ob die Person sich leichter drauf einlassen oder die anderen schwerer drauf einlassen. Dann beginnt man mit den Leichten, mit dem geringsten Widerstand. Dann kriegen die anderen das mit, dass es einigermaßen gut klappt. Dann rücken die anderen nach. Und so haben wir uns vorgearbeitet. Und wir sind damit auch noch lange nicht fertig. Ich würde sagen, wir haben vielleicht 30%. Vielleicht 40.
Jetzt ist es ja ein klassisches Problem bei vielen Unternehmen. Also wir haben es zumindest schon oft mitbekommen, dass natürlich die Euphorie groß ist, MVPs zu bauen oder irgendeine Idee entsteht, ja, eine Quellenergie irgendwo beim Kaffee. Whatever, irgendeine Idee entsteht, dann wird ja sowas aufgegleist, dann ist ja auch, das ist ja dann schon sehr fortgeschritten, wenn dann eine MVP dann auch schon geplant ist, ja, wenn dann auch theoretisch auch schon externe sogar dabei sind. Du hast schon über diese Sollbruchstelle gesprochen, aber was ist jetzt genau, also du sagst ja selbst auch eher unterm Radar bleiben, aber unterm Radar bedeutet ja auch das Risiko, okay, keiner weiß Bescheid und dann kommt es trotzdem halt zu dieser Sollbruchstelle. Auf der anderen Seite predigt man ja immer, alle mitzunehmen, transparent zu sein, eigentlich wie ein Produkt-Startup zu wirken, eine Roadmap zu bauen, die Leute da bei Laune zu halten und als Community zu sehen. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr reingehen oder ein bisschen mehr teilen von wirklich konkreten Fällen oder einfach noch ein bisschen mehr erzählen zu dem Thema.
Also mein Learning an der Stelle oder auch meine Empfehlung, wenn jetzt jemand davor steht, ist dennoch am Anfang kleine Leuchtturmprojekte zu haben in dieser großen Orga-Struktur und die erstmal zum Laufen zu bringen. Nicht zu groß reingehen und vor allen Dingen nicht zu theoretisch. Meine Erfahrung ist, wenn ich angefangen habe und erstmal erzählt habe, was heißt denn agile Produktentwicklung? Was heißt denn in Matrixstrukturen arbeiten? Was heißt denn wirklich kundenzentriert zu arbeiten? Hat das nichts gebracht. Also entweder waren viele Leute erschrocken und die andere Hälfte hat gedacht, ja, kriegen wir schon hin, weil man es nicht gefühlt hat. Also das ging relativ in die ein oder in die andere Richtung. Aber mir hat es nicht richtig was gebracht oder dem Team hat es nicht richtig was gebracht, weil die anderen nicht ausreichend verstanden haben, vielleicht habe ich es auch nicht gut genug erklärt, aber die anderen haben nicht ausreichend verstanden, was es denn wirklich heißt. Was heißt das denn, wirklich konzentriert zu entwickeln?
Und die Frage ist ja auch, musst du, das ist ja wirklich, was wir mit vielen auch im Podcast besprechen, ja, wie kriegen wir eine Visibilität für das Thema User Experience Design, digitale Softwareentwicklung? Muss ich da Frontalunterricht bei Adam und Eva anfangen? Ja, warum ist User Testing und so weiter wichtig? Oder baue ich den MVP, wo ich die ersten KPIs zeigen kann, wo ich eine Projektion zeigen kann, dass das nachher funktioniert und dann die Werkzeuge, wie wir da hingekommen sind, dann wahrscheinlich ist es smarter, die irgendwie dann nachzulagern. Übrigens, ja, hier ist das Produkt, kannst du anfassen. Wir haben schon die ersten guten Zahlen. Um sowas in Zukunft zu replizieren oder um das jetzt auch noch erfolgreicher zu machen, brauchen wir halt User-Testing, ja. Und dann ist die Bereitschaft, das an einem konkreten Beispiel dann auch das zu reproduzieren und dafür dann entsprechende Budgets bereitzustellen, ist wahrscheinlich dann höher. Ne? Ist das ja, also wir sehen das ja auch, sobald du was zum Anfassen hast, wenn es nur ein schneller Prototyp ist, verkauft sich die Idee gleich um ein Vielfaches besser.
Ja, genau. Also das muss man hinkriegen, ne? Mit kleinem Budget, schnelles MVP bauen, schnell Zahlen liefern und dann die Theorie nachbauen.
Und das ist ja immer eine Wette und das geht ja, ist ja dann top, oder? Wenn das Produkt sich gut entwickelt und dann alle sagen, ja, wir wollen zwar nicht mitgenommen, aber ist ja gut aufgegangen nochmal die Idee, ja, können wir jetzt ja weitermachen. Aber was ist in dem Fall, wenn es nicht gut läuft, ja, wenn der MVP dann für die Tonne ist und das alles verschwendet war? Hattest du den Fall schon mal, dass dann einfach Zeit und Geld halt investiert wurde?
Dann einfach nicht zeigen.
Einfach nicht zeigen, genau, wahrscheinlich. aber vielleicht, da kommt ja auch dann vieler Kultur, bla bla, also ja, vielleicht gab es den Moment schon mal.
Ja klar, den gibt's andauernd. Also wir fangen auch immer mit dem Test an. Also wir machen kein Projekt, was nicht mit dem Test anfängt. Und dann sind dann ganz viele Tests, die nicht klappen. Also das haben wir andauernd. Das ist Standard, das sagen wir aber auch. Also wir fangen ziemlich breit an, gehen ziemlich breit in die Ideation, bauen sehr niederschwellige, leicht gebaute Prototypen. Also wir gehen von der Breite in der Spitze und da fallen ja ganz viele raus, ne? Und ganz viele Ideen klappen da nicht. Und das kriegt dann auch jeder mit im Team. Und das ist dann auch Teil der Reviews, wo Stakeholder mit reingehen. Also es war bei der Barma I zum Beispiel, das war Standard und so. Das war auch das Gute bei der Barma, muss ich sagen. Also die Idee der Barma I, das hat schon viel gebracht. Das hat das Unternehmen, glaube ich, schon geöffnet, auch wenn wir es nicht geschafft haben, richtig reinzugehen in die Orga, in die Orga-Struktur. Wir waren schon immer ein Satellit, aber trotzdem war es gut für die kulturelle Annäherung und für das Learning der Methoden. Man konnte sich das aus dem Unternehmen auch vielleicht von der Ferne angucken. Was machen sie da? Und es ist auch klar, dass mal was nicht funktioniert, ne? Das gehörte dazu. Das haben die anderen Mitarbeitenden auch dann von uns gesehen, dass nicht alles geklappt hat.
Wie ist denn da dein Blick da drauf? Ja, es heißt ja immer, okay, es ist das Zeitalter der Digitalisierung. Unternehmen müssen sich digitalisieren. Aber musst du tatsächlich so eine Versicherung komplett auf links drehen und von A bis Z durchdigitalisieren? Jetzt, also vom Mindset her, ja, Prozesse und so weiter mal ausgeklammert und ob du dann mit AI Kundenservice machst, okay, das ist eine andere Frage. Aber jetzt so, man sagt immer, du musst eigentlich Unternehmen komplett digitalisieren, was auch den Mindset angeht. Ist das wirklich notwendig oder würdest du sagen, so eine Barma I, wir haben da so einen wirklich rein digitalen Satelliten, vielleicht auch mit einem anderen Organisationsdesign und den Kern der Versicherung, was ja eigentlich nur, ja, da geht es ja darum, Versicherungsprodukte zu kreieren und Kunden zu maintainen und sicherlich noch einige Themen mehr, aber in der Basis ist ja das Versicherungsgeschäft dreht sich ja um das Thema. Und deswegen die Frage, die ich mir stelle, ist dieses Ziel, was überall ausgerufen wird, alle Unternehmen müssen sich komplett digitalisieren. Ist es überhaupt, muss das überhaupt sein? Oder reicht halt so ein Barma I-Ansatz und das über 20 Jahre wird das dann reintrickeln in die Kernorganisation?
Ja, es muss auch in der Versicherung digitalisiert werden. Also kann ich in einem Satz beantworten. Da kann man sicherlich auch sich Teile vornehmen, die man zuerst angehen muss und andere Teile, die vielleicht nicht dringend digitalisiert werden müssen, aber irgendwann schon. Auf jeden Fall muss man Versicherungen durchdigitalisieren, ja.
Ich habe in letzter Zeit, no joke, mit sehr vielen Leuten aus der Versicherungsbranche gesprochen, teils auch Product Owner. Ein Kommentar kam mal im Sinne von, ja, ich glaube, der kam auch aus der Agenturwelt und das UX und der ganze Prozess, wie man den halt angehen soll, das natürlich hatte der alles intus. Und dann war er aber in einem Moment so, dass er gesagt hat, naja, ich bin halt bei einer Versicherung und Versicherung ist jetzt nicht so, dass sich da die Leute freuen, am Abend 20 Minuten auf der Couch zu sitzen und sagen, boah, so, jetzt beschäftige ich mich mal mit der Versicherung und mit der Barma-App und was man da alles machen kann. Ähnlich wie man sich vielleicht einen Nike-Schuh aussucht. Würdest du es und dass das am Ende des Tages schon ein großes Problem ist mit Usern und Nutzerfeedback und generell, weil die User sowieso schon in einem schlechten Mindset sind, ja, sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Hatte das jemals einen Impact irgendwie in deiner Produktentwicklung oder würdest du das teilen, diese Meinung?
Klar, guckt man sich eine Barma-App nicht abends auf dem Sofa einfach zur Unterhaltung an. Dafür muss sie ja auch gar nicht da sein. Aber trotzdem gibt es ja genug Touchpoints, wo man Versicherte mit der Barma im positiven Sinne konfrontieren kann. Also Gesunde kümmern sich in der Regel immer mehr, messbar immer mehr, um ihre Gesundheit selbst. Der junge Mensch zieht sich die digitalen Service, also viel auch digital, selbst, mit denen er zum Beispiel mehr Sport macht, mit denen er meditiert, mit denen er oder sie sich besser ernährt. Das sind ja genau die Momente, wo Krankenkasse auch sichtbar sein könnte. Und wenn man wirklich eine Leistung bezieht von der Krankenkasse, also wenn man krank ist und dann im Krankheitsfall Services von der Krankenkasse haben muss, dann müssen die auch leicht funktionieren. Dann ist es nicht unterhaltsam, aber die müssen trotzdem, das ist umso wichtiger, dass die leicht und niederschwellig konsumierbar sind, weil das ist das Letzte, worum man sich kümmern möchte, wenn man krank ist, dann Probleme zu haben, einen Antrag auszufüllen für irgendeine Leistung, dass die erstattet wird. Und es gibt genug Touchpoints, wo die Krankenkasse im Alltag eines jeden Versicherten in Erscheinung treten kann mit einem Servicegedanken. Und da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Und das ist ja auch das Schöne, dass man da noch sich immer transformieren kann als Servicegeber. Und letztendlich ist die Versicherung streng genommen in unserem Sinne nichts anderes als ein Servicegeber. Das ist ein ganz anderes Verständnis dann.
Jetzt ist ja, also wenn wir das jetzt mal im guten alten Kano-Modell betrachten, ist ja eine Versicherung eher was Hygienefaktoren und dann auch die Interaktion mit der Barmer-App jetzt zum Beispiel. Ja, das sind ja da eher Hygienefaktoren. Manage in der Regel ja dann meine Krankheitsthemen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Versicherungen dann auch ins Longevity, gesunde Lebensstil und sowas reingehen. Aber was sind aus deiner Sicht, mit Sicherheit arbeitet ihr ja auch daran schon, was sind so, in welchem Bereich kann Versicherung ein Begeisterungsfaktor sein oder eine Interaktion mit einer Versicherung?
Ja, das Problem der Versicherung an sich ist, dass sie im Alltag viel zu wenig auftreten. Und das wird in Zukunft, denke ich, sich auch stark ändern, weil das noch ein Feld ist, was nicht bespielt ist ausreichend. Gerade hier im deutschen Markt. Das ist im Ausland schon anders. Aber die Krankenkasse in Deutschland ist sehr abgetrennt vom eigentlichen Alltag auch und vom Gesundheitserleben des Versicherten. Das trennt man total im Kopf. Ich mache was für meine Gesundheit und da ist überhaupt nicht meine Krankenkasse im Kopf dabei. Und dahin wird das auch in Zukunft gehen, ne? Also dieses Wort Servicegeber wird in Zukunft immer größer werden bei der Krankenkasse, weil viele Krankenkassen auch merken, klar, das Hauptwettbewerbsding auf dem Markt ist der Beitrag. Dadurch reguliert sich viel. Und dann ist man aber ganz schnell bei der Frage, wie gut ist der Versicherer im Bereich Service? Und dann wird es ganz schnell in dieses offene Feld gehen. Die Versicherung ist dabei, wenn ich mich im Alltag um meine Gesundheit kümmere. Und das Feld der Gesunden ist, also das Präventionsfeld, ist bei der Krankenkasse in Deutschland auf jeden Fall noch ein Feld, was nicht gut bespielt ist. Und was auch viel zu kompliziert gedacht wird. Also gerade bei den gesunden Personen geht es nicht immer nur um ernsthafte Erkrankungen, Krankheitsdaten, Körperdaten, sondern viel auch um die Frage, wie nutze ich digitale Services, um mich gesund zu erhalten? Also viel um Nutzungspatterns. Da ist es noch viel, viel leichter, als Servicegeber aufzutreten, weil man sich nicht so tief mit Datenschutzthemen beschäftigen muss, sondern das Thema Interoperabilität da gut bespielt werden muss, um das zu erreichen. Also das Thema Interoperabilität bei Gesunden, dass man gut auch Schnittstellen baut zu wirtschaftlich denkenden Digitalbrands auf dem Markt. Da wird sich, glaube ich, viel tun in Zukunft.
Unterstreiche ich definitiv, aber das Rennen kann da ja auch schon vorbei sein wieder, oder? Weil ich meine, viele Leute nutzen schon AI für ihre ganzen Ladenbefunde hoch, lassen das checken. OpenAI Health, glaube ich, heißt das, auf den Markt bringen. Also hast du das Gefühl, dass da schon wieder die Schnellzüge sowieso schon viel krasser sind und vorbeizischen und man da vielleicht was eh schon wieder zu langsam ist mit all den Themen und die User sich schon auf anderen Partys quasi unterwegs sind? Oder genau, was ist da dein Blick drauf?
Ja, ich glaube, dass man als Versicherung, man muss doch gar nicht das unbedingt leisten können, was die Digitalmarken draußen können. Das wird manchmal versucht. Ich glaube nicht, dass das klappt, weil hier die Prozesse, auch wenn man sie umstellt, das sind trotzdem große Unternehmen, die auch ihren Fokus woanders haben. Man wird hier nie so schnell sein wie eine agile Brand auf dem Markt. Aber man kann sich in der Service Journey dranheften und in dieser Service Journey eine ganz andere Funktion übernehmen als diese Digital Brand, die sich auf dem Markt schnell bewegt, die immer auf schnelle Trends aufsetzt, die das auch super gut kann, wo junge Leute für bezahlen, um daran teilnehmen zu können. Das alles wird eine Versicherung nie schaffen, nie. Da glaube ich nicht dran. Aber wir können uns gut in eine Lücke platzieren, die als Partner agiert, ne? Also in Partnerschaft mit den sich schnell bewegenden Gesundheitsmarken, da ist noch viel Luft nach oben. Das wird in Deutschland, gerade in Deutschland, total getrennt gedacht. Das sind die eigentlichen Silos des Gesundheitssystems. innerhalb der Versicherung, das kriegt man irgendwann schon aufgebrochen. Das ist eine Frage der Zeit, das ist auch eine Frage des Umgangs damit. Da geht es viel darum, auch wenn durchdigitalisiert wird, dass die Personen sich wirklich sicher fühlen in dem Unternehmen. Das habe ich auch gelernt. Der Faktor, dass man sehr viel darüber nachdenken muss, wie nehme ich die Teams mit, damit jeder Einzelne sich sicher fühlt in dieser Umstellung. Da muss viel gestützt werden. Ich glaube, das ist aber machbar. Und dann muss man raus auf den Markt, sich gerade in den Gesundheitsmärkten bewegen, bei Gesunden auch, im Krankheitsfall vielleicht auch eine Sekundärprävention angehen und dann sich eher als Partner aufstellen, als für sich den Anspruch zu haben, da irgendwie was aufholen zu müssen. Das ist keine Konkurrenz, ne? Das ist quasi wie so ein Flickenteppich, den man zusammenlegen muss. Und da gibt es ja auch super Vorbilder aus dem Ausland. Das ist ja gar nicht so, als ob es da keine Beispiele für gibt. Da kann man sich viel abgucken. Und in Deutschland ist immer das Argument, das geht nicht, sehr, sehr datenschutzlastig auch die Diskussion, auch sehr theoretisch. Und aus meiner Sicht muss man es versuchen. Man muss es machen und dann an den Punkten, wo die Probleme auftreten, nach Lösungen suchen. Und ich denke, dann kommt man ziemlich weit.
Und ich glaube, den großen Vorteil, den Versicherungen schon haben, auch deutsche Versicherungen in Deutschland, ist der Faktor Vertrauen, dass schon die Menschen da draußen sagen, Barmer kenne ich, gibt's schon ewig, da waren schon meine Eltern versichert. Und dann eben die Frage jetzt in Richtung in Zukunft auch Hyperpersonalisierung, wem vertraue ich mein Blutbild an? Ja, ich habe gestern meins bei ChatGPT hochgeladen, aber auch nur, weil es unauffällig ist oder weil ich einen Wert mal darüber was wissen wollte. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich nicht anfangen, OpenAI meine Blutbildhistorie und alle meine Diagnosen anzuvertrauen. Na, Barmer wahrscheinlich schon eher, weil ich sage, das ist in Deutschland, das sind wahrscheinlich deutsche Server und da habe ich die Sicherheit, dass die Daten, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, was ihr, ja, wo ihr einen Wettbewerbsvorteil generieren könnt, weil natürlich, wenn je mehr Daten die Nutzer euch zur Verfügung stellen, weil sie das Gefühl haben, sie können der Barmer vertrauen, umso besser personalisierte oder sogar hyperpersonalisierte Erlebnisse und Services könnt ihr denen natürlich zur Verfügung stellen. Ja? Und gerade wenn wir jetzt in Zukunft in, keine Ahnung, das ganze Thema Hyperpersonalisierung, Echtzeit auslesen, wenn die Barmer weiß, ich habe gestern einen langen Lauf gehabt, ich habe mich liest mein Whoop noch mit aus, ich habe nicht so gut geschlafen und aktuell chatte ich noch mit dem Whoop-Chatbot, ja, wo ich mich auch nicht gut dabei fühle, weil wieder meine ganzen Informationen in den USA landen. Also wenn die Barmer da ein Angebot hätte und ich gebe euch meine Blutdaten, meine Schlafdaten, meine Bewegungsdaten, und ich weiß, meine Versicherung hat ja ein Interesse daran, dass ich möglichst lange, möglichst gesund bleibe. Ja, ich weiß ja, dass sie dann rechnet sich ja auch nur für euch. Also wir haben das gleiche Ziel. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Faktor sein wird, der in Zukunft auch für euch ein Wettbewerbsvorteil ist. In den lokalen Märkten halt immer.
Ja, auf jeden Fall. Da wird es auch hingehen. Auch im Wettbewerb wird es da hingehen. Also der Vorteil, den wir als Versicherung haben und gerade als auch Barmer, wir haben relativ viele Versicherte, wir haben einen super großen Datensatz. Also wir müssen den Versicherten nicht noch überreden, uns Daten zu geben. Wir haben die per se. Ne, das aber auch natürlich sehr geschützt. Da gibt es sehr viele Schutzniveaus, wo diese Daten dann auftreten. Die EPA hat ein ganz anderes Schutzniveau als unsere Services, die wir weiter vorne draußen auf dem Markt platzieren. Das ist ganz klar. Und aus meiner Sicht ist es vor allen Dingen wichtig, genau zu gucken, in welchem Moment benutze ich diese Daten überhaupt. Es geht weit draußen auf dem Markt, wenn du jetzt ein Blutbild machst, geht es unbedingt gar nicht darum, dass du uns diese Daten gibst. Aber wir müssen dich unterstützen, dass du das Blutbild, was du nun mal machen möchtest, weil du eine autarke Person bist, dass du das an der richtigen Stelle machst, dass du das vielleicht auch kostenreduziert machen kannst, dass du nicht extra dafür Geld ausgeben musst, sondern weil wir dich unterstützen wollen, dass du dich, auch wenn du gesund bist, gut um deine Gesundheit kümmerst, dass du lange gesund bist. Und das ist unsere Funktion. Also du brauchst uns nicht die Daten zu geben. Die Daten bleiben schon beim Arzt oder bei dem Leistungserbringer, den du wählst. Und wir treten aber trotzdem auf in der Journey, ohne dass wir Daten haben. aber wir supporten dich, indem wir zum Beispiel dir die Kosten erstatten dafür. Es geht immer genau darum zu gucken, wo platzieren wir uns mit den möglichst wenigen, also mit wenigen Daten, die wir uns übergeben musst. Und dann, wenn wir die Daten brauchen, um dich im Krankheitsfall gut zu steuern, also wenn du schon bei uns versichert bist, wenn du lange bei uns versichert bist, wenn wirklich, wir nennen das, ein Steuerungsfall bist, dann ist es gut, mit gewissen Daten dann auch zu arbeiten, aber im Einverständnis mit dir.
Hast du ein Beispiel für so personalisierte Services, was ihr vielleicht schon macht und was vielleicht, wenn du darfst, was teilen darfst, was ihr auch schon in der Pipeline habt, wo ihr in Zukunft da auch euch eure Services platziert?
Ja, diese Steuerungsservices, die wir haben, die gibt es, seitdem es die Krankenkasse gibt. Ne? Also eine Krankenkasse arbeitet aus sich raus personalisiert. Jede Kundenberatung, wenn du in eine Geschäftsstelle gehst, arbeitet personalisiert. Die sieht den Datensatz und du meldest dich mit einer bestimmten Problematik und die steuert dich dann entlang des Datensatzes. So, und jetzt geht es darum, das, was die Kundenberatung macht, vielleicht im ersten Schritt zu digitalisieren, um es der Kundenberatung auch leichter zu machen, damit sie dich tiefer beraten kann. Oder wenn du möchtest, damit du auch digital, voll digital über unsere App zum Beispiel konsumieren kannst. Das ist, wenn du wirklich krank bist, wenn du wirklich zum Beispiel auch Krankengeldempfänger bist, dass du siehst, wo ist der Antrag, wann kommt das Geld, dass das voll transparent ist. Was bieten wir dir noch an, zum Beispiel im Thema Zweitmeinung oder digitale Services, wenn du zum Teledoktor möchtest und so weiter. Wenn du weit draußen bist, gibt es Interessenten-Journeys, dass wir auch eine Barmer-Experience bauen möchten für TK-Versicherte beispielsweise oder für DAK-Versicherte. Und das ist neu. Und ich denke, dieser Zweig, dass Krankenkassen ihre Experiences, also nicht nur im Werbeplakat nach draußen geben, sondern wirklich erlebbar machen, das ist neu. Und da gilt es vor allen Dingen darum, diese Journeys miteinander zu verbinden. Also du joggst oder checkst regelmäßig dein Blutbild. Wir machen uns bemerkbar, was du bei der Barmer bekommst, wenn du das regelmäßig machst. Also wie supporten wir dich? Dann kannst du die Services in Teilen schon kostenfrei benutzen, auch wenn du beispielsweise noch bei einer Konkurrenzkrankenkasse bist. Dann bist du bei der Barmer. Wir haben Bindungsjourneys, dass wir dich leiten. Wir wissen genau, welche Services nutzt du. Und dann ist es nichts anderes als bei Amazon. Das hast du gekauft, das bieten wir dir auch noch an. Das ist wirklich wie, was du von anderen breiten Servicegebern auch kennst, dass wir das dann bauen. Und wenn du dann Steuerungsfall bist, diese originären Steuerungsjourneys, die gibt es schon länger bei der Kasse, die werden durchdigitalisiert. Und dann geht es darum, von weit draußen Journeys reinzubauen in die Barmer. Du bist Barmer-Mitglied, du hast Bindungsjourneys und im Falle der Krankheit bist du dann ein Steuerungsfall und kriegst eine Steuerungsjourney. Und dann hast du eine große Service-Journey durch die einzelnen Silos der Krankenkasse. Und das ist dann wirklich eine Kundenzentrierung des Unternehmens. Und wenn man das konsequent durchdenkt, mündet das dann auch immer in eine Transformation der Prozesse.
Ist das, weil wir hatten uns auch runtergeschrieben, Gesundheitsökosystem, ist das, beschreibt das das am besten, wie du es gerade erläutert hast?
Ich meine schon. Und aus meiner Sicht muss die Versicherung das digitale Ökosystem viel größer denken. Das fängt ganz weit draußen an und beginnt nicht in der Krankenkasse. Und das wird im deutschen Markt viel gemacht. Und das ist das Problem, weswegen Kunden Versicherung auch nicht verstehen. Das wird ja oft an uns herangetragen. Und das ist auch, meine ich, noch der Unterschied zum Finanzwesen. Das Finanzwesen hatte einen ähnlichen Ruf, war da aber schneller als das Versicherungswesen. Die haben viel, viel schneller in Service Journeys gedacht. Aus Eigennutz natürlich auch, ne? Aber das merkt man einfach. Also eine Bank ist digital viel einfacher zu nutzen, egal was man möchte, als eine Krankenkasse.
Muss man das alles zusammen machen oder muss man sich da nicht auch vielleicht öffnen als Krankenkasse mit anderen Startups, anderen Services zusammenarbeiten?
Ja, ich glaube, die Kultur ist auch noch sehr getrennt. Also das merkt man, wenn man auf Meetings geht. Es gibt so typische Kongresse, da sind fokussiert, Leute aus Versicherungen, vielleicht das eine oder andere Start-up, was sich vorstellt, was sich vielleicht eine Kooperation erhofft. Aber es ist sehr getrennt. Und dann gibt es in Berlin vielleicht Meetups, die ganz anders funktionieren, wo dann eher sich Entwickler treffen und überlegen, wie komme ich, wie digitalisiere ich jetzt als Start-up im Gesundheitswesen, aber dass man wirklich sich zusammensetzt, zusammen diskutiert, gleichberechtigt, das ist in der Branche auch selten. Das hat man nicht oft. Also die Zusammenarbeit ist selten, man merkt es aber auch auf Kongressen. Die sind sehr, sehr getrennt. Und die Sprache, die stattfindet, obwohl um das Gleiche gesprochen wird, ist komplett eine andere. Also in der Krankenkasse ist das Thema Prävention. Es wird immer über Prävention geredet. Aber letztendlich ist Prävention nichts anderes, als was wir alle mit einer Adidas Running App machen. Das ist aber zu kommerziell. Aber und da fehlt der Mut, ne, als Krankenkasse ruhig auch mal kommerziell zu denken. Man meint das Gleiche, man redet aber in komplett anderen Worten.
Gestern wurde ja EU Inc. Hoch angepriesen. Ich denke mir das auch oft, gerade jetzt auch bei euch, Krankenkasse. Du hast ja selbst auch gesagt, es gibt viele andere europäische Länder, die da auch schon besser sind und das besser machen. Ich nehme an, es gibt da auch nicht jetzt diesen großen Biweekly Call, wo man sich permanent abstimmt, welche Sachen man nicht von anderen lernen könnte und sich verbessern könnte, damit nicht irgendwie alle das Gleiche machen, weil ich gehe auch davon aus, dass viele Länder ja auch die gleichen Probleme haben. Gibt's da diesen Austausch? Hast du persönlich einen Austausch mit irgendwie schwedischen Kollegen? I don't know.
Ich habe vielleicht einen Ticken Austausch mit dem englischen Markt, weil ich da in Teilen auch mal gearbeitet habe. Und das ist aber schon echt lange her. Das ist wirklich lange her. Das war Anfang der Nullerjahre. Aber da war das schon so, was jetzt in Anfängen kommt. Ich erzähle mal gerne Geschichte. Ich bin damals schon zu Boots gegangen. Das ist ein Drogeriemarkt. Und das war in den Nullerjahren, am Anfang, 2003, schon voll von HomeKits, die man sich kaufen konnte und dann in Teilen schon digital auswerten konnte. Also das, was DM jetzt gerade macht, dass DM zum Beispiel Bluttests anbietet in DM-Filialen, die man dann über eine Kooperation, den Namen kann ich jetzt nicht sagen, dann auch digital auswerten lässt. Variables, Insulin-Messgeräte, die man digital auswerten lässt. Das konnte man sich damals vor 20 Jahren schon im Drogeriemarkt einkaufen. Das war normal. Und das fängt in Deutschland gerade erst an. Also diese Angst, Medizin mit Kommerz zu verbinden, das ist in Deutschland super groß.
Du hast ja anfangs auch, oder wir haben jetzt, glaube ich, generell viel über so das generelle Thema Kultur, wo müssen wir eigentlich hin als Krankenkasse, was wollen wir vorantreiben, damit wir weiterhin unsere User engaged bekommen. Genau, wenn wir jetzt wirklich über die Produktentwicklung sprechen, du hattest ganz am Anfang drüber gesprochen, User-Testing macht ihr viel, was macht ihr da genau? Weil das interessiert sicher viele, weil User-Testing sagt man relativ schnell, aber was macht ihr genau, um überhaupt wirklich in Erfahrung zu bringen, was da draußen wichtig ist, wie man Dinge verbessern sollte? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen.
Ja, ganz banal. Wir haben Fokusgruppen, also wirklich auch in Person, relativ oldschool noch. Wir haben, und da fangen wir von Grund auf auch an, dass wir nicht nur Daten sammeln, nicht nur Desk Research machen und uns Studien ziehen, sondern versuchen von Anfang an, wenn wir neue Services entwickeln, ich kann ein Beispiel nennen, wir wollen gerade Gesundheitschallenges wirklich für junge Personen entwickeln, also 17, 18, 19, 20. Wir sind alle weit über dem Alter drüber. Wir wissen, wie man digital entwickelt, aber die Ideen fehlen komplett. Und dann, das ist ein relativ kleines Projekt. Und dann haben wir aber wirklich Fokusgruppen. Wir machen Workshops mit 17, 18, 19, 20-Jährigen. Dann treffen wir uns regelmäßig, wir ideaten mit denen und lassen dann auch die ersten Prototypen bauen, testen nochmal mit den Personen und erst dann geht es ins wirkliche Bauen, ins Rausgehen auf den Markt und ins Skalieren und dann auch ins wirkliche Datentracking. Das ist aber auch in der DNA und das ist auch akzeptiert bei der Barmer. Es geht hier gar nicht darum, dass wir wenig mit dem Nutzer arbeiten können. Das ist schon von Anfang an, das wurde wirklich, wirklich groß geschrieben und auch protegiert. Und das ist auch, denke ich, schon in anderen Abteilungen, nicht nur in unserer vorhanden. Es geht hier eher darum, wie schafft man dann, ein Time-to-Market zu halten, aus der Organisationsstruktur heraus und wie schafft man es, immer Experten reinzuholen, wenn das Produkt das braucht. Weil das muss dann schnell funktionieren. An dieser Stelle sind wir hier gerade, dass Kundenzentrierung an sich wichtig ist, das Testen am Markt, dass man das Produkt darauf auslegen muss und weniger an einem großen Tisch diskutiert. Da muss ich sagen, da ist das Unternehmen schon relativ weit.
Ja, also für mich ist es ja immer ein Rätsel, warum das Thema User Experience im Digitalen oder in der digitalen Produktentwicklung auch mit Nutzern zu sprechen, so schwierig ist, diese Transferleistung zu stellen zu vielen anderen Berufen, wo ich ja auch mit Leuten spreche, ja, wie willst du dein Haus haben, wie willst du dein Auto haben, etc. Und genauso ist es ja auch in der digitalen Produktentwicklung. Deswegen sehr gut, wenn das bei euch so funktioniert.
Nee, das ist super hier, muss ich sagen. Ja. Da kann ich einen Daumen.
Ja, da scheitern ja viele andere eben. Ja. Und das ist dann ein Riesenblocker und dann sind alle abgefuckt. Aber wo viele nicht abgefuckt sind, ist AI. Wie hat euch das denn getroffen?
Ja, auch viel zu nicht, theoretisch.
Auch in der Produktentwicklung, ja?
Ja, auch in der Produktentwicklung. Das wird das ist aus meiner Sicht wieder ein Problem auch im Gesundheitssystem, dass AI sehr theoretisch diskutiert wird als AI im Silo. Jeder muss irgendwie mit Artificial Intelligence arbeiten. Dann geht es viel darum, was für Risiken das bringt. Ganz viel geht es um die Risiken. Und es geht auch viel, also es ist sehr angstgetrieben, sehr angstgetrieben.
Wir sind ja auch in Deutschland. Erstmal gucken, was das alles kaputt machen könnte.
Ja, und ich glaube aber, also das ist dann auch letztendlich ein Ding, dass wir nicht unbedingt wirtschaftlich getrieben sind, ne? Das kommt da hinzu. Das ist ein Hype, mit dem muss man irgendwie versuchen umzugehen, weil das das große neue Thema ist. Aber wir haben nicht den totalen Druck, jetzt ganz schnell Wirtschaftseffekte darüber reinzuholen. Das ist halt auch langsam, das kommt, rollt langsamer auf uns zu. Wir haben auch einen Ticken mehr Zeit vor Markt. Und das ist auch gelernt. Ne? Das ist ein großes, tradiertes Unternehmen. Wir gehen nicht ganz schnell unter, wenn wir nicht immer wirtschaftlich sind. Da gibt es noch andere Mechanismen. Und deswegen dauert das auch ein Ticken länger wahrscheinlich, sich für diese Themen in der Praxis zu öffnen. Und auch da muss man erstmal wirkliche Use Cases identifizieren. Und das ist dann wiederum die Schwierigkeit. Wenn man KI einbaut, da muss man wirklich alle Silos aufgebrochen haben. Also das geht dann nicht mehr, ne? Also dann fließen die Daten ja von einem Datentopf in den anderen, dann brauchst du ja einen konsolidierten Datenfluss durch ein Unternehmen, dann sind die Silos weg und das ist dann wieder, auch bei der KI, holt einen das dann wieder ein.
Seid ihr, wenn ihr KI aber jetzt so verwendet in der Produktentwicklung, in der Erstellung von Prototypen, bei Research auch zusätzlich zu Fokusgruppen, ja, wenn es dann über die ganze Analyse der ganzen Insights geht etc., habt ihr das implementiert und hat euch das schneller gemacht?
Für uns war es jetzt erstmal wichtig, einen Use Case aufzumachen für die Implementierung von KI. Ich denke, ein guter Use Case sind diese Service Journeys, dass wir da aber auch mal fern von KI erstmal losgegangen sind, diese Service Journeys zu bauen, unabhängig von KI Datenströme dann messen können, wie die Nutzer sich bewegen durch diese Service Journeys, die Effekte sehen, die uns diese Service Journeys bringen hinsichtlich Tragfähigkeit, Markteffekt, eventuell auch sogar Einspareffekte von Leistungskosten, ganz fernab von KI. Das ist wie so ein Tunnel bauen, diese Service Journeys durch die Silos, durch die Märkte da draußen, rein in die Social Media Kanäle, von den Social Media Kanälen wieder rein in die Tiefen der Barmer. Und dann hat man die Kanäle gebaut und dann auch fern von KI messt man die Datenströme durch die Kanäle und dann hat man den Use Case für die KI. Und dann könnte man auch erstmal so anfangen, eine KI einzukaufen, bevor man die selbst hier kompliziert baut und da mal gucken, klappt es überhaupt mit dem KI-Mechanismus? Klappt das überhaupt? Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, das selber zu bauen. Und das ist der Weg dahin, ne?
Das ist die große Frage, wo ich mir immer denke, also im Make or Buy, ja. Und ich war letztens in einem Podcast zu Gast, der hatte da ein ganz gutes Framework erarbeitet. Aber im Moment habe ich das Gefühl, alle haben das Gefühl, sie müssen irgendwas selber basteln. Aber wenn du bedenkst, wie schnell sich Tausende von Unternehmen gründen sich heute und morgen wieder tausend und übermorgen wieder tausend, die alle in diesem Bereich arbeiten, klein sind, agil sind, das schnell auf die Straße bringen. Also alles, was ich selber baue für meine eigene Organisation, ist mit Sicherheit übermorgen 10-mal besser auf dem Markt und dann, wenn du es einkaufst, mit Sicherheit auch noch günstiger, als wenn du im Unternehmen dafür Ressourcen bindest. Also ich bin da eher auf der Seite buy, abwarten, was gibt's da draußen alles, außer es ist wirklich, es betrifft den Kern deines Businesses, wo du auch nicht IP rausgeben willst, ja, oder ist ja auch sicherlich ein Datenschutzthema bei euch. Aber ich frage mich, warum gerade alle so viel drauf drehen, ja, mach da mal was. Mach mal was mit AI. Bastel mal was zusammen.
Ja, genau.
Ist ja eigentlich, also ich finde es sehr viel Aktionismus gerade da draußen.
Ja, ja, genau. Es ist halt viel Hype und ja. Gerade im Gesundheitswesen noch, also glaube ich, sowieso ein bisschen zu wenig Mut da dann auch, ne? Erstmal diese
Silos
hinzukriegen.
Ja. Aber das würde mich dann schon interessieren, wenn man jetzt sagen würde, du gräbst ja gerne Tunnel hier, du darfst jetzt nochmal deinen eigenen Tunnel graben, gibt kein Zeitlimit, hier Kohle ist auch, macht dir um die Kohle keine Sorgen. Wie sähe denn ein Produkt aus für die Barmer, dass du jetzt starten würdest ohne viel Restriktion?
Also wir in der Produktentwicklung, wir haben immer ein Budget, ne? Wir haben auch immer ein Timing. Also wir werden jetzt nicht losgelassen. Und können uns.
Aber ich lasse dich jetzt hier im Podcast mal los. Was wäre denn eine Sache, die du angehen würdest?
Ich würde das bauen, was ich gerade gesagt habe, Richtung Interoperabilität. Die Journeys, ich rede ja immer viel jetzt darüber, aber ich denke auch, dass die Zukunft dahin geht und das bauen wir gerade auch und das würde ich wahrscheinlich dann auch noch mit mehr Kappa bauen. Ich würde immer mir den Anker draußen suchen, immer. Und dann von dem Anker, der schon gut funktioniert auf dem Markt, reinleiten in die Barmer. Und ich würde es nicht umgekehrt probieren. Ich würde nicht versuchen, die Barmer zwanghaft zu den Target Groups zu bringen, zu tragen. Ja.
Jetzt hast du ja auch an sich den richtigen Mindset für das ganze Thema. Und ich gehe davon aus, dass auch viele in deinem Team, dass das ja auch schon abgefärbt hat, dass die auch generell das auch schon mitbringen. Viele Unternehmen da draußen stellen sich ja die gleiche oder sind für die gleichen Herausforderungen. Wir arbeiten viel mit Externen, aber digital ist schon auch Core-Business. Wir wollen auch ein eigenes Team aufbauen. Wir wollen jetzt 5 Leute, wir wollen dann eigentlich dieses Jahr 10 Leute einstellen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigen Faktoren für diese Leute, für diese Teams oder auch für Leute, die dann so als Head-Offs eingestellt werden, die man da suchen sollte?
Ich glaube, dass das Gute, was die Barmer von Anfang an gemacht hat, auch bei der Barmer E schon, war die Vorgehensweise 50-50 zu machen. Also auch die internen Teams, wenn die digitalisieren müssen, es reicht nicht, nur Digitalexperten zu haben. Man braucht immer Fachexperten in den Teams. Also die Transformation findet in den kleinsten Einheiten statt. Und das muss man ernst nehmen. Man darf nicht nur Teams von draußen gründen, wenn man Digitalisierung forcieren will, sondern immer mischen und aus diesen Teams dann wachsen lassen. Man braucht hier Digitalexperten, die auch als Adapter dienen für die Agenturen, die von draußen reinskaliert werden. Dann finden die sich viel schneller zurecht. Das sind wirklich Adapterfunktionen. Die Service Designer, die UX Designer, die bei uns arbeiten, die führen die Agenturen draußen und verbinden die rein, verbinden die mit dem Fachwissen der Krankenkassenfachexperten, die in der Barmer arbeiten. Und umgekehrt funktioniert das genauso, dass die Sozialversicherungsfachangestellten, die bei uns wirklich von der Pike auf Krankenkasse können, das können wir ja alle nicht, uns helfen, Krankenkasse zu verstehen, die Sprache zu übersetzen. Und das muss man echt ernst nehmen, glaube ich, dass man die Brücke in diesen kleinsten Teams baut und dann aufbaut. Aufbaut nach draußen, aber auch aufbaut nach drinnen. Ne? Also wir wären lost gewesen, wenn wir nicht die Kollegen aus der Barmer gehabt hätten, die uns auch die Sprache von den anderen Abteilungen hätten beibringen können. Und ich denke, das machen viele Unternehmen zu strikt. Man denkt, man braucht eine Digitaleinheit, man kauft sich eine Digitaleinheit von draußen ein. Und das, da finde ich den Weg der Barmer wirklich gut, dass das konsequent so gegangen wurde, dass wir die Möglichkeit hatten, das 50-50 aufzustellen, gerade auch bei uns jetzt. Und du hattest mich gerade mal gefragt nach Misserfolgen, die wir hatten. Da gehen wir ja relativ vorsichtig bei dem MVP-Bau um, dass wir viel testen und so weiter, dass man die Misserfolge versucht, früh abzufangen. Aber man muss genauso schauen, was sind Misserfolge in dieser kulturellen Zusammenarbeit. Und da glaube ich, was wir auch gemacht haben, das schüttelt sich nicht einfach zurecht. Also das ist ein großer Fehler, glaube ich, wenn man einfach denkt, jetzt müssen die Teams mal 2-3 Projekte miteinander machen und dann schüttelt sich das so zurecht. Das funktioniert nicht. Also man muss da wirklich, wirklich drauf achten und auch dann, wenn man anfängt, größer zu bauen, auch darauf achten, dass man auch die Krankenkassen-Fachexperten, die wirklich hier fachlich top sind, auch nochmal extern befähigt, extern. Ne, dass man nicht sagt, sind jetzt die Digitalexperten vor Ort, wo ich das jetzt irgendwie auf mich übertragen muss, das Wissen, sondern auch wirklich nach extern schickt, dass ein Erlebnis da ist, was ist draußen los. Nicht unbedingt einen Coach intern auch reinholt, das wieder im Unternehmen hält, sondern wirklich nochmal wirklich rausschickt, dass viel kennengelernt wird, mit viel Personen auch gesprochen wird aus anderen Unternehmen, die das gemacht haben und dann wieder reinholt. Das ist das Erste, nicht davon ausgehen, dass es sich zurechtschüttelt und wirklich ernst nehmen, dass die Personen sich sicher fühlen müssen. Das sind ganz neue Methoden und das muss man bedenken. Immer bedenken, wie kriege ich es hin, dass das Thema Sicherheit geschützt ist. Und das ist gerade bei Unternehmen, die jetzt viel mit Gesundheitsdaten, die viel mit Machbarkeitsrestriktionen zu tun haben, die Auflagen haben, hohe Auflagen Richtung Informationssicherheit haben müssen. Da muss man viel dafür tun, dass man das ernst nimmt und dass die Sicherheit immer gegeben ist. Das ist was anderes, als wenn man draußen entwickelt. Da sind die Leute viel, viel mutiger und man muss eher so versuchen, die Leute wieder zu sammeln. Und hier ist es umgekehrt. Also nicht nur hier, in vielen tradierten Unternehmen.
Welchen Konflikt gab es denn konkret mal, der vorgefallen ist?
Ganz viele. Hast du ein Beispiel? IT-Skalierung, Thema Informationssicherheit. Wir sprechen eine andere Sprache. Das ist ganz normal. Wenn man sich nicht richtig versteht von der Sprache, obwohl man das Richtige, das Gleiche meint, hat man Vertrauensverlust und dann. Das ist aber auch in Teil normal, müssen wir viel genauer dokumentieren, nachweisen, als vielleicht interne IT, was aber normal ist. Das muss man dann auch akzeptieren, ne? Dass man noch mal genauer nachweisen muss. Dann das Thema Time to Market, wettbewerbsfähige Produkte brauchen Time to Market, braucht aber ein Unternehmen, was lange auf dem Markt ist, nicht. Und der Konflikt, dass man, wenn man Wettbewerbsfähigkeit haben muss, Time to Market braucht. Also es ist 1+1=2, anders geht das nicht. Aber das klingt für uns so logisch, aber wenn man eigentlich ganz andere Governance-Strukturen gewohnt ist im Unternehmen, dass man Projekte von langer Hand anmelden muss, das konnten wir nicht oder das können wir nicht, dann ist der Zug abgefahren. Dann ist auch das Geld weg. Und das aufzulösen, dafür Verständnis hinzukriegen, ein anderes Thema ist Digitalvertrieb. Wir haben eine große, wichtige Flotte an Regionalvertrieblern. Und was passiert, wenn wir jetzt aber Digitalprodukte mit dem Digitalvertrieb auf den Markt bringen? Wie schnürt man das neu zusammen? Da sind Konflikte vorprogrammiert, weil man neu denken muss. Das meine ich, ne? Digitale Produkte heißt nicht nur digitale Produkte bauen. Das heißt dann andere IT-Strukturen, andere Vertriebsstrukturen, andere Personalstrukturen.
Gab es mal auch so einen Fall, also den positiven Fall, wo du sagst, boah, das hat so gut funktioniert und dann waren auch so viele on fire und für viele ist so mal irgendwie so das Lichtchen aufgegangen und das hatte wirklich auch einen Ruckel da dran gebracht, im positiven Sinne, in auch für zukünftige Produktentwicklung. Und warum ist es auch dann so gut gewesen, weil viele involviert waren oder wie auch immer, ja?
Es macht einen Unterschied, ob du auf der Gegenseite, und das, da muss man auch drauf achten, da müssen wir auch besser drauf achten, auch ein Learning, dass man genau guckt, auch mit wem man spricht. Wenn man jetzt nur mit Bewahrern spricht, das ist zu schwer. Man macht es sich viel zu schwer. Man muss genau hingucken und auch genau mit Personen sprechen, die die anderen Skills führen, dass Personen reinkommen, die generell zwar bewahren, weil sie aus einem Unternehmen kommen, was eher so ausgerichtet ist, aber die Angst haben mit nach vorne, also die nicht so Angst haben, nach vorne zu denken. Und dann klickt es viel schneller. Das ist jetzt nicht das große Beispiel, was ich geben kann, aber das habe ich gelernt, dass man darauf sehr stark achten muss, weil es sonst zu viel Probleme gibt.
Lass uns zum Ende noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir machen ja immer so eine Quickfire-Runde. Ich glaube, wir können, ich will eine Frage kombinieren und die musst du nicht nur in einem Satz beantworten. Ich habe das Gefühl, und auch wenn ich mit Menschen rede, teilweise fühlt sich die Customer Journey in Versicherung noch so ein bisschen nach den 2000ern an. Was müsste sich ändern, damit Krankenkassen so einfach wirken und in der Interaktion so einfach sind wie, sagen wir, Online-Shopping, ja, oder Digital First Player? Und was wird sich in den nächsten 5 Jahren für Versicherte spürbar ändern?
Das erste ist leicht zu beantworten. Also man müsste den Mut haben, Versicherungen ganz konsequent zu denken wie Online-Shopping. Man müsste es wirklich ganz konsequent so denken. Man würde weit kommen, glaube ich.
Was steht dem im Weg, die Organisation?
Die Gewohnheit, ne? Dass man so lange nicht getraut hat, das als Online-Shopping zu denken. Das ist gelernt. Dass die Versicherung liegt ganz anders auf dem Markt. Das ist auch in Deutschland, das ist ein ganz anderes gelerntes Selbstverständnis.
Gibt es Learnings aus anderen Branchen, die wir auf Versicherung, Gesundheit übertragen könnten? Und was wirklich uns da nach vorne bringen würde?
Das liegt ja gar nicht so weit weg, ne? Also die Baufinanzierung, die auch ein sehr komplexes System sein kann, wenn man sie sehr komplex darstellt. Das ganze Finanzwesen kann sehr komplex sein, wenn man es sehr komplex darstellt, sehr fremd. Das kann sich sehr, sehr fremd anfühlen, hat aber gute Service Journeys. Das ist ein Beispiel, auch auf dem deutschen Markt. Und genau Perfekt. Das kann man mit einer Krankenkasse auch machen.
Ja. Dann die letzten zwei Fragen als Quickfire. Der größte Fehler bei Digitalprojekten im Gesundheitswesen?
Zu theoretisch denken. Viel schneller in die Praxis kommen.
Und als letztes, das muss jetzt nicht auf die Versicherungsbranche beschränkt sein, ein digitales Feature, auf das du persönlich nicht mehr verzichten würdest und vielleicht für dich sogar noch wichtiger wird in Zukunft.
Da habe ich viele wie jeder auch. Ne? Es sind ja ganz viele, die man fest benutzt, jeden Tag. Aber so ein Aha-Erlebnis, das ich selbst hatte, ist individuelle Parametererhebung. Ich bin mal eine Zeit lang mit so einem Insulin-Tellerchen hier im Oberarm rumgelaufen. Und dann habe ich gesehen, wie leicht es ist, meine Blutwerte im Alltag immer dabei zu haben und was für ein Erlebnis es ist, seinen Stoffwechsel kennenzulernen, seinen eigenen Stoffwechsel kennenzulernen.
Live.
Und das mit einer ganz anderen, genau. Und das mit einer ganz einfachen Methode. Ich habe mein Handy immer dabei. Ich esse, habe meinen Körper immer dabei. Ich gucke auf mein Handy und dann sehe ich, wie mein Stoffwechsel funktioniert. Und das kann man ja mit unterschiedlichen Parametern machen. Und das auch, dass man sich halt selbst kennenlernt, auch von innen heraus. Na gut, ich komme jetzt aus dem medizinischen Bereich, deswegen finde ich das vielleicht auch so interessant, aber es ist eigentlich ein alltägliches Erlebnis, was einem hilft, seinen Körper gut zu verstehen.
Ja. Ich habe es auch mal gemacht und ich fand es so interessant, welchen Einfluss Stress auf den Blutzucker, auf meinen Blutzucker hat. Ja.
Ja.
Ich bin da auch eher auf der Seite, viel messen hilft viel. Man muss ja das nicht, man kann ja damit arbeiten mit den Messwerten, ja. Und wenn mein Körpergefühl mir sagt, ich bin heute K.O., aber meine App sagt, du bist super gut drauf oder andersrum, dann darf ich immer noch auf meinen Körper hören. Aber ich denke, die Datenpunkte, die da heute schon zur Verfügung stehen und in Zukunft noch, wahrscheinlich kannst du in Zukunft Echtzeit dein Blutbild angucken und was, und ja, kannst, glaube ich, auf der Basis dein Leben noch in eine Richtung führen, in der du noch, weiß ich nicht, stressfreier und glücklicher bist.
Genau. Und wenn die Krankenkasse dann noch dabei ist, finde ich es ein gutes Serviceangebot.
Ach, besser können wir doch diese Folge nicht abschließen. Friederike, tausend Dank, dass du dabei warst. Das war ein super spannendes Gespräch. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da noch alles aus eurer Pipeline, den MVP, in den MVP-Status auch in den Markt oder dem MVP-Status entwachsen wird und in den Markt kommen. Das werden wir ganz genau beobachten. Wenn Menschen da draußen zuhören, genauso interessiert daran sind wie wir und unbedingt wissen wollen, was da noch alles so passiert bei der Friederike und bei der Barmer, wo können sie sich up-to-date halten? Dein LinkedIn? Gibt's einen Barmer-Podcast? Gibt's irgendwelche Quellen, wo wir da uns up-to-date halten können?
Gibt beides. Ich kann euch beides geben. Gibt einen Barmer-Podcast und auch meinen LinkedIn-Account. Kann ich euch beides durchgeben.
Perfekt. Packen wir mit in die Shownotes. Friederike, nochmal tausend Dank, dass du dabei warst.
Danke euch.
Und an alle, die zugehört haben, tausend Dank.
Danke, tschüss.
Ihr Lieben, das war's mit der heutigen Folge von Digital Product Talks. Diesmal mit Dr. Friederike Escher-Brecht von Barmer zum Thema digitale Transformation und personalisierte Services in der Krankenversicherung. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, folge dem Podcast, lass uns eine Bewertung da und teile gerne die Folge mit deinem Netzwerk, besonders mit denen, die sich für digitale Transformation, Health Tech und Produktinnovation interessieren. Dein Support hilft uns, weitere spannende Stimmen einzuladen und tiefere Einblicke in digitale Produkte und Transformationsprojekte zu geben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk Digital Products.